ARD Sounds.
Herzlich willkommen zum Diskurs mit Stefan Hölke. Heute bin ich im Gespräch mit Marc Baumgart, dem Gründer und Vorstandsvorsitzenden einer Stiftung, die die Aufarbeitung der Geschichte von Nazitätern und Täterinnen fördert. Es geht um das Personal der NS-Konzentrationslager, der Waffen-SS und der Polizei. Dazu muss man wissen, der Großvater von Marc Baumgart, Karl Baumgart, gehörte selbst zu dieser Gruppe. Er war zunächst im KZ Sachsenburg, 20 Kilometer nordöstlich von Chemnitz gelegen, als SS-Mann tätig, später dann im berüchtigten KZ Mauthausen in Österreich. Marc Baumgart hat zunächst jahrelang privat recherchiert, dann aber diese Stiftung gegründet, die ganz allgemein nach dem mittleren und kleineren Personal der NS-Terrormaschine fragt. Wie wichtig und notwendig ist diese Aufarbeitung? Darüber möchte ich mit ihm sprechen. Und damit herzlich willkommen, Marc Baumgart.
Ja, einen schönen guten Tag.
Marc Baumgart, es gibt gerade einen großen Nachforschungshype. Die Wochenmagazine Der Spiegel und Die Zeit stellen digitale Suchmaschinen zur Verfügung, mit denen man herausfinden kann, ob die Vorfahren Mitglied der NSDAP waren. Die Aufarbeitung der Familiengeschichte ist ein Thema, das offenbar in der zweiten und dritten Nachkriegsgeneration auf großes Interesse stößt. Oder ist das alles nur eine Marketingaktion von Spiegel und Zeit, die nur so ein bisschen an der Oberfläche kratzt und womöglich schnell wieder verpufft? Wie nehmen Sie das wahr?
Es ist ja inzwischen sogar so, dass, glaube ich, auch die Süddeutsche Zeitung eine solche Suchmaschine anbietet. Also es scheint sich ja zu lohnen. Und ich glaube, das Besondere an diesen Suchmaschinen ist, dass man da eine Art spielerischen Zugang hat. Das heißt, man kann während der Arbeit mal kurz Spiegel Online aufrufen, gibt da einfach mal ein paar Namen und ein paar Orte in das Suchfeld ein und dann erscheint da irgendetwas. Das ist natürlich ein viel einfacherer und spielerischerer Zugang, als wenn ich mich offiziell um eine Auskunft bei einem Archiv bemühe. Und ich glaube, dieser vereinfachte Zugang, der macht die Sache natürlich interessant.
Ja, es ist doch erstaunlich, jetzt auch bei mir im Bekanntenkreis, wie viele Freunde nachforschen. Oft hatte man, wenn überhaupt, ja nur so ein bisschen so ein Halbwissen, ob der Großvater in der NSDAP war, wann er eingetreten ist. Ja, geschweige denn, dass man überhaupt etwas wusste über das Verhalten und die Motive.
Ja, vor allem, weil das Verhalten und die Motive stehen in diesen Karteikarten ja gar nicht drin. Das heißt, es ist ja tatsächlich, wie Sie schon sagten, nur die Oberfläche, ein Stempel, er war in der NSDAP oder nicht, ein Verständnis oder ein Nachvollziehen der Beweggründe ist damit ja gar nicht möglich. Dafür sind viel, viel weitere Recherchen erforderlich und das geht dann schon in die wissenschaftliche Forschung, die dann eben in der Lage ist, da Thesen aufzustellen oder Erklärungsmodelle zu liefern. Und das ist eben das, was ich mit unserer Stiftung verfolge. Da geht es eben um sehr, sehr viel weitreichendere Recherchen, insbesondere eben auch auf den Personenkreis der Menschen, die im Konzentrationslager tätig waren. Das sind 40.000 bis 80.000 Menschen in Deutschland gewesen, die aber heute ungefähr 1 Million Nachkommen haben. Also 1 Million Menschen haben Vorfahren, die im Konzentrationslager Diensttaten.
Ja, es ist ja auch ganz kurios, wenn man sich überlegt, was da bei regelmäßigen Umfragen zur NS-Vergangenheit der eigenen Vorfahren herauskommt. Die heutigen Deutschen neigen offenbar dazu, die Familienmitglieder von damals zu idealisieren. Eine Studie der Uni Bielefeld hat ergeben, dass teils über 50-60% der Befragten meinen, ihre Vorfahren hätten während der NS-Zeit Verfolgten geholfen oder seien selbst Opfer des Regimes gewesen. Also das kann ja auch alles statistisch gar nicht sein und widerspricht so dermaßen den historischen Tatsachen. Wie erklären Sie sich dieses Phänomen?
Ja, es ist ja die Verdrängung und teilweise die Verleugnung, die wir ja alle kennen und die wir ja auch letztendlich erwarten. Was ich bei meiner Forschung Erstaunliches erlebt habe, ist, dass wenn ich auf Nachkommen hochrangiger Funktionäre im KZ-System zugehe, dass es dort eigentlich keinen Unterschied macht. Ich habe also dort Fälle erlebt, wo Menschen in den 70er Jahren in der Bundesrepublik wegen Mordes vor Gericht verurteilt wurden und mir der Sohn erzählt, der Vater hat gar nichts gemacht. Der wurde freigesprochen. Das heißt, in diesem speziellen Fall hatte der Vater Haftverschonung bekommen wegen einer Kriegsverletzung und konnte seiner Familie erzählen, er sei freigesprochen worden, weil er nicht ins Gefängnis musste. Und die Familie, zumindest der Sohn, hat das bis heute nicht hinterfragt. Das heißt also, egal in welcher Hierarchieebene wir uns da bewegen oder in welcher Nähe zu den Gewaltverbrechen, das Thema Verdrängung und Verharmlosung ist tatsächlich bis heute ein ganz aktuelles Thema bei der ersten Nachkriegsgeneration. Bei der zweiten Nachkriegsgeneration ist es so, die hat nichts mehr zu verdrängen, weil sie weiß ja auch nichts. Das heißt, dort ist tatsächlich eine extreme Entfernung zur Thematik da. Und dass da jetzt Einzelne, so wie ich, verhaltensauffällig sind, nachforschen und darüber reden, das fällt zwar auf in der Öffentlichkeit, aber es ist ja noch ein wirklich verschwindend geringer Teil.
Nun ist in den letzten Jahren in der historischen Forschung auf diesem Feld auch ein bisschen was passiert. Ich erinnere an die Arbeiten von Stefan Hörtler, der ja auch im Stiftungsrat vertreten ist bei Ihnen und der neben seinen wissenschaftlichen Büchern und Aufsätzen sich an populären Formaten beteiligt, wie zum Beispiel am MDR-Podcast NS-Klicken von Menschen und Mördern, von dem nun schon die dritte Staffel herauskommt. Dabei geht es gezielt eben nicht nur um die großen Nazi-Verbrechen wie Himmler und Heydrich, sondern um Leute aus den mittleren Rängen, den unteren SS-Rängen und deren Netzwerke. Wie schätzen Sie dieses Format ein?
Sie sind sehr hilfreich, weil es geht ja nicht nur um die Personen an sich, sondern die stehen ja stellvertretend für eine bestimmte Gruppe von Menschen. Und das ist eigentlich genau das, was mir in meiner persönlichen Recherche zunächst gefehlt hat. Die Einordnung, was heißt denn das, wenn der Großvater jetzt in der dritten Totenkopfstandarte Thüringen war? Was war denn das Sonderkommando Sachsen? Was heißt denn das, dass der plötzlich in den Kommandanturstab eines Konzentrationslagers befördert wurde? Um das zu verstehen, braucht man Literatur oder eben eigene Forschung. Ich habe mich dann eben entschieden zur eigenen Forschung, indem ich dann eben das Forschungsfeld extrem ausgeweitet habe, von der eigenen Familie auf ein Personennetzwerk von über 700 Personen, deren Familien ich inzwischen erforsche und wo ich zu einem gewissen Anteil auch jetzt inzwischen Kontakt zu den Nachkommen habe, um sozusagen über dieses Personennetzwerk den Kontext zu verstehen, die Rollen zu verstehen, was bedeutet das denn, was ich da herausgefunden habe.
Lassen Sie uns ein bisschen über Ihre Forschungen sprechen. Wann ging das los, dass Sie angefangen haben, sich mit der eigenen Familiengeschichte zu beschäftigen?
Komischerweise erst mit Mitte 40, also 2015, als meine Großmutter starb, fing auf einmal allein dadurch, dass sie starb, eine Neugier an, als ich ihr Haus ausgeräumt habe, dass ich gedacht habe, jetzt kann ich ja mal gucken. Jetzt stört's ja keinen mehr. Davor war das ein Tabuthema. Man hört zwar Begriffe wie SS, man hört Begriffe wie Mauthausen, das zentrale Konzentrationslager auf dem Gebiet Österreichs mit knapp 200.000 Gefangenen, von denen fast die Hälfte ermordet wurde. Das ist ja eine Dimension, das ist den meisten Menschen gar nicht bewusst und das war mir auch nicht bewusst. Das war einfach ein Ort, wo die lebten, das wusste ich. Irgendwann habe ich sogar herausgefunden, an diesem Ort starb auch mein Urgroßvater. Da dachte ich, ja, da war der vielleicht mal zu Besuch. Und dass das alles ganz anders zusammenhängt, dass also meine Großeltern dort in Mauthausen in einer SS-Siedlung direkt neben dem KZ zusammen mit der Lagerverwaltung, mit dem Lagerkommandanten lebten und dass der eigene Schwiegervater meiner Oma dort in diesem KZ ermordet wurde oder an den grauenhaften Lebensbedingungen zugrunde gegangen ist, die dort geschaffen wurden. Das habe ich erst nach 2015 durch diese Forschung herausgefunden.
Lassen Sie uns das mal im Einzelnen ein bisschen aufdröseln. Ihr Großvater stammt aus Sachsen und hat sich sehr früh der NSDAP und auch der SS angeschlossen. Karl Baumgart war sein Name.
Karl Baumgart hat also in einem kleinen Dorf im Erzgebirge ist er aufgewachsen, hat eine Schmiedelehre in den 20er Jahren absolviert und sein Meister war damals schon Mitte der 20er Jahre NSDAP-Mitglied und hat 1931 mit seinen Lehrlingen zusammen und seinem Verwandten- und Bekanntenkreis eine eigene Ortsgruppe an diesem Ort gegründet. Das heißt, mein Großvater gehört also 1931 zu den Gründungsmitgliedern einer NSDAP-Ortsgruppe.
Wo war das?
Genau. In Pretschendorf, das ist heute Klingenberg. Und 1933 hatte er dann sozusagen die Möglichkeit, sein Hobby zum Beruf zu machen, stieg in die SS ein, war zuvor schon in der SA eingetreten, war also dann im Raum Dresden in der SS und dort konnte man dann den sogenannten Sonderkommandos beitreten. Das war so eine Art Hilfspolizei. Und diese Einheit wurde dann 1934 zur Wachtruppe des KZ Sachsenburg. Als man also das frühe Konzentrationslager Sachsenburg von der SA übernommen hat, wurde dann mein Großvater dort direkt Mitglied der Wachtruppe und hat dort letztendlich spätestens ja auch seine Gewalterfahrungen ausbauen können.
Ja, wie ging es zu im KZ Sachsenburg? Davon gibt es einen Bericht einer Zeugin, die über den Tod eines Häftlings berichtet. Und zwar handelt es sich um den SPD-Politiker und ehemaligen Landtagsabgeordneten Max Sachs, der 1935 verhaftet und nach Sachsenburg gebracht wurde. Wenig später war er tot und man rief die Leichenwäscherin Charlotte Vetterlein, die später folgende Aussage gemacht hat.
Anfang Oktober 1935 wurde ich von dem damaligen Bürgermeister bestellt und er sagte mir, dass sich ein Häftling des KZ Sachsenburg in der Leichenhalle befinden würde und solle mich auf etwas Schlimmes gefasst machen. Als ich die Leichenhalle betrat, bot sich mir ein furchtbares Bild, das ich nie vergessen werde. Dr. Max Sachs lag lediglich mit einer Knickerbockerhose bekleidet, die völlig durchnässt war, in der Leichenhalle. Ich habe ihm die Hose ausgezogen und musste feststellen, dass sein Körper viele Verletzungen aufwies. An seinen Beinen hingen große Hautfetzen herunter. Ich dachte mir, dass diese Verletzungen von Verbrühungen herrühren müssen. Von anderen Leuten habe ich dann erfahren, dass die Häftlinge im KZ Sachsenburg mit den Beinen abwechselnd in kaltes und heißes Wasser getaucht wurden. An den Armen und Beinen der Leiche waren mehrere kurze, dunkelrote Striemen zu sehen. Ich nehme an, dass selbige von den Schlägen einer Stahlrute herrühren. Außerdem hatte er große, blutunterlaufene Flecken am Körper, hauptsächlich an den Armen.
Ja, eine furchtbare Beschreibung. Entnommen ist dieses Zitat, das Sie mir zur Verfügung gestellt haben, Marc Baumgart, aus einer Biografie über Max Simon, den Lagerkommandanten von Sachsenburg. Ist es denn möglich, dass Ihr Großvater an Folter und Mord beteiligt war, dass er einer der Täter war?
Also was ich feststellen konnte, ist, dass eben Max Sachs, er war ja ein bekannter Redakteur aus Dresden, der Dresdner Volkszeitung, die also schon in den 20er Jahren ganz massiv gegen den Nationalsozialismus gekämpft hat und auch durchaus mit einer gewissen Polemik davor gegangen ist und hat eben versucht, den Nationalsozialismus zu entlarven durch seine Berichterstattung. Und der dafür verantwortliche Redakteur war Max Sachs in Dresden, der außerdem noch halb jüdisch war. Als dieser Max Sachs nun in das Konzentrationslager Sachsenburg eingeliefert wurde, 1935, hat sich wohl sofort die Wachmannschaft auf ihn gestürzt, hat ihn vom Fahrzeug heruntergerissen und hat angefangen, ihn zu misshandeln. Und dieser Tag der Einlieferung ist genau dokumentiert. Ebenso ist dokumentiert, wer wann Wachdienst hatte von der Wachtruppe. Und die Kompanie meines Großvaters hatte genau am Tag, als er eingeliefert wurde, Wachdienst. Max Sachs wurde 11 Tage lang praktisch Tag und Nacht misshandelt, immer von jeweils dem, der gerade in der Nähe von ihm stand. Also da waren sehr, sehr viele beteiligt und nach 11 Tagen war er dann tot. Und ob jetzt mein Großvater daran beteiligt war, beweist das nicht. Aber sicher bin ich, dass er das gesehen hat und dass er daneben stand.
Ja, dem Krieg hat er ja bestritten, dass er da irgendwas mitbekommen hat. Dazu haben Sie mir auch ein Zitat zur Verfügung gestellt, Marc Baumgart. Und zwar, der Großvater stand 1948 vor der Spruchkammer in Nürnberg und hat folgende Aussage zu seiner Tätigkeit im KZ Sachsenburg gemacht.
Mir ist im KZ Sachsenburg nie etwas Besonderes aufgefallen. Häftlinge, die ich bei der Arbeit sah, machten einen guten Eindruck. Ich habe nie gesehen, dass einer der Häftlinge geschlagen wurde. Von den menschenunwürdigen Handlungen habe ich erst nach meiner Internierung erfahren. Das erklärt sich daraus, dass diejenigen, die mit dem KZ unmittelbar zu tun hatten, sich von uns anderen absonderten und wir nur ganz selten mit diesen Herren in Berührung kamen. Über die Inhaftierung Andersdenkender habe ich nicht weiter nachgedacht. Ich hielt das seinerzeit, da es von oben angeordnet war, für in Ordnung.
Ja, nichts gehört und nichts gesehen. Das scheint doch wenig glaubwürdig zu sein.
Ja, aber es ist exemplarisch. Das heißt, es stammt aus den sogenannten Entnazifizierungsakten, die ja auch sehr gerne als Quelle herangezogen werden. Also viele, die jetzt NSDAP-Karteikarten anschauen, schauen sich im nächsten Schritt die Entnazifizierungsakte an. Und alles, was ich dort bisher gesehen habe, also egal von welcher Person, es sind reine Lügengeschichten und Erfindungen. Also die Erzählung meines Großvaters in seiner Spruchkammerverhandlung war zu 80% gelogen. Die Urteilsbegründung des verantwortlichen Laienrichters hat dann praktisch seine Rechtfertigung wörtlich aufgenommen als Urteilsbegründung, weshalb er dann eben nur als sogenannter Minderbelasteter mit 100 Mark Strafe davonkam.
Sie haben mir das Protokoll im Vorfeld des Gesprächs zur Verfügung gestellt und da heißt es dann weiter, dass der Kläger gefragt hat, Sie waren dann nach 1937 in keinem KZ mehr tätig und daraufhin antwortete Ihr Großvater 1948 nein. Also das war eine dreiste Lüge, denn seine Karriere ging ja weiter.
Ja, das Spannende ist vor allem, die Spruchkammer hatte damals genau die gleichen Akten zur Verfügung, die ich heute auch zur Verfügung habe. Das heißt, es gab das damals das sogenannte Berlin Document Center der US Army. Die haben also sämtliche Personalakten der SS gesammelt. Und die Spruchkammern haben dann vor jeder Verhandlung dort nachgefragt, was liegt denn vor zu dieser Person? Und dann kam da ein Pamphlet jeweils zurück, wo also im Fall meines Großvaters alles drin stand, also Sachsenburg, KZ Buchenwald, KZ Sachsenhausen, KZ Mauthausen. Stand da alles aufgelistet drin. Zu jedem dieser Stationen hat er irgendeine Geschichte erzählt, die wurde dann geglaubt und dann war die Sache erledigt.
Irgendwann wurde er abgeordnet nach Mauthausen. Sie haben es schon eben gesagt, das Konzentrationslager in Österreich. Weniger groß als Buchenwald, aber viel mehr Menschen sind dort ums Leben gekommen. 90.000 und mehr. Und dort gab es eine kleine Siedlung direkt neben dem KZ, eine SS-Siedlung, wo ihre Großeltern, das heißt die Großmutter, dann auch mit dem Großvater gewohnt haben. Wie muss man sich das vorstellen? Es gibt ja diesen Film The Zone of Interest über den Lagerkommandanten von Auschwitz, Rudolf Höss und seine Frau, die ja auch neben dem KZ direkt in einer Villa gewohnt haben. Und die KZ-Insassen müssen dann auch mehr oder weniger Sklavenarbeit verrichten im Garten, im Haushalt. Wie war das Leben in dieser SS-Siedlung in Mauthausen? Muss man sich das so ähnlich vorstellen?
Tatsächlich ja, also es ist durchaus vergleichbar. Diese Siedlungen waren ja als Keimzelle einer sogenannten SS-Sippengemeinschaft gedacht. Das heißt, man hat Familien ausgewählt, die man für besonders geeignet hielt, dort so eine, ja, so eine Art völkische Gemeinschaft zu bilden. In dem Fall in Mauthausen waren das 20 Familien inklusive dem Lagerkommandanten und das waren sehr moderne, von Häftlingen neu gebaute Häuser und die ersten Familien zogen ein, nachdem die ersten Häuser fertig waren und der Häftlingsbautrupp, der Gefangenenbautrupp zog dann aufs Nachbargrundstück und baute da weiter. Und meine Großeltern wohnten in Haus Nummer 2, also es wurde die Kommandantenvilla gebaut, dann Haus Nummer 1, dann Haus Nummer 2 und das heißt, sie lebten inmitten dieses Arbeitsbereichs des Gefangenentrupps, wo es wohl auch während der Arbeit regelmäßig Tote gab, Misshandlungen gab und lebten praktisch zusammen mit diesen Gefangenen auf diesem Gelände. Drumherum war wunderschöne Landschaft, man hatte einen hervorragenden Ausblick auf das Donautal und drumherum war ansonsten nichts außer das Konzentrationslager. Das heißt, wenn man zum Arzt musste, wenn man zum Friseur musste oder ein Bier trinken wollte, ging man in das Konzentrationslager. Da gab es einen SS-Bereich mit verschiedenen Angeboten, auch für die Familien. Das war alles Alltag, das war alles normal. Und das Verrückte ist, wenn man heute mit den Nachkommen spricht, also ich habe letztendlich alle Nachkommen, die heute leben, der Menschen aus der Siedlung getroffen, manche deutlich älter als mein Vater. Das heißt, die haben auch wirklich persönliche Erinnerungen. Das alles sind Erzählungen einer wunderschönen, idyllischen Kindheit.
Wie haben denn die Nachkommen reagiert, die Sie angesprochen haben?
Also interessanterweise kann ich sagen, dass also alle Menschen der ersten Nachkriegsgeneration, die ich angesprochen habe, sehr freundlich und hilfsbereit waren. Sie haben natürlich alle ihr Gespräch mit dem Satz begonnen, sie wissen nichts und sie können sich an nichts erinnern und sie haben auch nichts. Und dann stellte sich raus, die haben ganz viel oft, sondern es ist so, dass sie glauben, dass es alles unrelevant ist und uninteressant.
Nennen Sie mal ein Beispiel.
Wie habe ich zum Beispiel die Nachbarn überhaupt gefunden? Ich habe also einen Nachbarn ausfindig gemacht, beziehungsweise dessen Sohn. Der Nachbar war der Verwaltungsführer des Konzentrationslagers. Der war im Landsberger Kriegsverbrechergefängnis inhaftiert und hat dort Aufzeichnungen für seine Verteidigung erstellt. Und der Sohn hat mir diese Aufzeichnungen hinterlassen und darin eine Zeichnung der SS-Siedlung mit sämtlichen Bewohnern. Und das ist also ein Beispiel, wie Nachlässe, die heute noch bei den Nachkommen liegen und die aber im Standardfall entsorgt werden, was dort teilweise noch für wirklich wichtige Dinge lagern. Ein anderes Beispiel ist der Sohn des Leiters des Erkennungsdienstes des KZ Mauthausen. Der hat auch gesagt, dass er nichts hat, außer so ein paar Fotos. Die Fotos waren über 800 Fotos. Das waren mehrere Schubladen voll, von denen er die Hälfte schon weggeworfen hat. Und die andere Hälfte waren alles Fotos aufgenommen im Zeitraum 1941 bis 1943 in der Umgebung des KZ Mauthausen. Das waren für ihn normale Familienfotos, die völlig uninteressant sind, die aber das Familienleben der SS-Familien neben dem KZ zeigen. Die hat er jetzt tatsächlich unserem Stiftungsarchiv überlassen. Sie stehen dort für die wissenschaftliche Auswertung zur Verfügung und sind der Nachwelt erhalten. Die wären sonst weggeworfen worden. Und so könnte ich jetzt unzählige Beispiele nennen, wo eben Nachkommen Fotografien, Dokumente, aber auch Erzählungen haben, die eben nicht mehr da wären, hätten sie sich nicht mir noch übergeben, die letzten 10 Jahre.
Ja, was macht man, wenn man zu Hause jetzt solche Fotos findet und man weiß ungefähr, was der Großvater oder Urgroßvater gemacht hat, aber man hat Schwierigkeiten, das zu erkennen. Man muss ja diese Fotos auch irgendwie dechiffrieren und als Laie stelle ich mir das gar nicht so einfach vor.
Gut, wenn es sich jetzt um Personen handelt, die jetzt in unser Forschungsfeld fallen, also Personal der Konzentrationslager, kommen Sie gerne auf mich zu, baumgart-stiftung.de. Wir können uns da gerne vertraulich austauschen. Da wird also auch niemand zu irgendetwas gedrängt, sondern es sind vertrauliche Gespräche. Und wer eben möchte, kann da mit mir zusammen tiefer einsteigen oder kann sich auch überlegen, ob er irgendetwas der Wissenschaft überlassen möchte. Ich persönlich hatte diese Möglichkeit jetzt zunächst nicht, aber ich habe tatsächlich von Anfang an versucht, mit einem wissenschaftlichen Ansatz dran zu gehen, habe also auch alle Historiker, die für mich irgendwie greifbar waren, angesprochen, habe mir da also sozusagen professionelle Hilfe geholt und habe das wirklich als großes Forschungsprojekt aufgezogen. Die Möglichkeit in diesem Umfang mit diesen Ressourcen haben natürlich die meisten nicht.
Lassen Sie uns nochmal zurückkommen auf Mauthausen, weil es ist ja eigentlich unfassbar, dass Sie dann herausgefunden haben, dass also im Konzentrationslager Mauthausen auch der Urgroßvater als politischer Häftling eingeliefert worden ist und dort zu Tode gekommen ist, also ein paar hundert Meter entfernt von der Wohnung der Tochter. Das ist ja unglaublich eigentlich.
Es gehört auf jeden Fall noch zu den großen Forschungslücken, das genau zu erklären, warum das passiert ist. Es ist nur bekannt, dass es Stress in der Familie gab. Die Urgroßeltern haben sich scheiden lassen und der Urgroßvater war wohl auch gewalttätig im Rahmen dieser Scheidungsauseinandersetzung. Dann gibt es die Überlieferung, dass der Urgroßvater plötzlich verhaftet wurde und in Dresden von seinen Kindern bei der Zwangsarbeit im Straßenbau gesehen wurde.
Aber er war politischer Häftling.
Richtig. Also möglicherweise, das sind auch Überlieferungen, hat er im Rahmen des Kriegsverlaufs gegen Hitler irgendwie sich über ihn lustig gemacht, wurde mal gesagt, er war betrunken in der Kneipe, hat dort irgendwie Hitler imitiert. Man muss auch sagen, sein Andenken ist also in der Familie praktisch ausgelöscht. Er hatte 8 Kinder und in keinem einzigen Fotoalbum dieser 8 Kinder kommt er vor.
Ja, eine verrückte Geschichte. Der Urgroßvater stirbt unter den harten Haftbedingungen im Konzentrationslager und seine Tochter, wie ihr Mann, auch eine fanatische Hitler-Anhängerin, wohnt 800 Meter entfernt in der SS-Siedlung. Das alles haben Sie, Marc Baumgart, in jahrelanger Arbeit herausgefunden. An anderer wissenschaftlicher Stelle mit einem ähnlichen Fokus arbeitet der Historiker Stefan Hörtler, der über seine Forschungsergebnisse im MDR-Podcast NS-Klicken von Menschen und Mördern berichtet. Es geht um SS-Karrieren innerhalb des Terrors und Vernichtungsapparates, um Netzwerke um den Alltag, die Verbrechen und, auch nicht ganz unspannend, was aus diesen Leuten nach dem Krieg geworden ist. Mittlerweile gibt es schon die dritte Staffel von NS-Klicken zu hören und zu finden in ARD Sounds. Es gibt da ja Überschneidungen, Marc Baumgart, mit dem, was Sie mit Ihrer Stiftung erreichen wollen, oder?
Es ist die gleiche Personengruppe, die da erforscht wird, eben mit unterschiedlichen Zielrichtungen und Schwerpunkten, ja.
Ja, der Podcast NS-Klicken von Menschen und Mördern wäre auch eine persönliche Empfehlung von mir. Wenn man weiß, dass der Großvater oder Urgroßvater zum KZ-Personal gehörte und man möglicherweise noch Fotos oder Dokumente besitzt oder einfach nur Rat sucht, dann kann man sich an die Stiftung von Marc Baumgart wenden und das kann man einfach per E-Mail tun, richtig?
baumgart-stiftung.de.
Vielen Dank. Viel Erfolg, Marc Baumgart, und vielen Dank für das Gespräch. Mein Name ist Stefan Nölke. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und Ihnen eine gute Zeit.
MDR Kultur.